Guten Tag, liebe Hörer. Hier ist Burkhard Müller-Ulrich mit Indubio, dem Podcast für Bewegungsfreiheit im Kopf, auf der Straße und in der Luft. Und an diesem Donnerstag, dem 17. Juni 2021, wollen wir genau darüber sprechen. Was ist Mobilität? Was bedeutet sie uns? Wie und von wem wird sie eingeschränkt bzw. soll sie eingeschränkt werden? Mein Gast heute ist Wirtschaftswissenschaftler. Er hat eine Professur an der Zeppelin University in Friedrichshafen und er ist Experte für Verkehre. Ich liebe übrigens diesen Plural, der klingt so schön verwaltungsbürokratisch, etwa so wie Bedarfe. Herzlich willkommen, Alexander Eisenkopf.
Ja, vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf, Herr Müller-Ulrich.
Herr Eisenkopf, den grünen Rhapsoden des Stillstands kommt die angebliche Pandemie ja sehr zu Pass. Ich erinnere mich so an lyrische Ergüsse schon vor einem Jahr, als die Fliegerei quasi weltweit zusammenbrach. Wie schön das doch sei, der blaue Himmel ohne Flugzeuge und Kondensstreifen und so weiter. Jetzt wollen zwar viele Leute wieder in die Ferien fliegen, aber wie weit ist der Luftverkehr von einer wirklichen Erholung noch entfernt?
Der Luftverkehr befindet sich momentan wirklich noch in einer tiefen Krise. Wir sehen erst jetzt über den Sommer hin eine gewisse Erholung, aber bis wir das Vorkrisenniveau erreicht haben, wird es sicherlich 2024, wenn nicht gar 2025 werden. Denn es ist ja nach wie vor so, dass viele wirtschaftliche Aktivitäten, die mit Fliegen verbunden sind, eingeschränkt ist. Die Reiselust, völlig klar, ist natürlich ungebrochen. Die Leute wollen raus, ja, die wollen also gerne auch nach Malle oder woanders hin. Das hat ja schon im Frühjahr für ziemlich viel Ärger gesorgt, als die ersten eben nach Mallorca geflogen sind, wo die Inzidenzen deutlich niedriger waren als in Deutschland. Am Ende des Tages hängt aber natürlich auch sehr viel von den Geschäftsreisen ab und der Mobilität der Leute, die international ihre wirtschaftlichen Aktivitäten abwickeln. Und das ist momentan noch bescheiden. Und es besteht ja durchaus auch hier die Tendenz, dass man vielleicht sagt, na ja, es ging ja jetzt auch mal eine Zeit lang ohne dieses ganze teure Fliegen, ohne diese hohen Reisekosten. Vielleicht kann man einen Teil der Aktivitäten auch dann durch Videokonferenzen ersetzen, durch digitale Lösungen ersetzen. Also ob man diese Wachstumsmaschine, Luftverkehr, die es ja war, egal welche Krise, ob es die Schweinegrippe war, ob es 9/11 war, was auch immer war in der Vergangenheit, der Luftverkehr ging anschließend immer wieder steil nach oben. Ob das so auf diesen alten Wachstumspfad zurückkommt, da wäre ich momentan noch etwas vorsichtig.
Und damit kommt ja auch ein ganzes Infrastrukturkonzept ins Wanken im Grunde. Also ich erinnere mich, dass wir in den letzten Jahren ja immer nur von Flughafenausbau, Ausbau, Ausbau. Die Terminals, kaum waren sie fertig, waren sie schon zu klein. Also die Planung hatte gar nicht berücksichtigt, wie stark das wächst. Und jetzt soll das alles auf einmal anders sein.
Ja, in der Tat haben Sie recht, bei der Planung des neuen Flughafens in Berlin. Ich will da an der Stelle jetzt keine Schelte betreiben, was da alles schiefgelaufen ist, das ist jetzt nicht unser Thema, aber da war eigentlich von vornherein klar, dass dieser Flughafen, wenn er denn fertig werden würde, eigentlich schon nach ein paar Jahren viel zu klein gewesen wäre, also überlastet gewesen wäre, chronisch. Und da haben sich natürlich jetzt die Rahmenbedingungen massiv verändert. Wenn Sie nach Deutschland schauen, dann trifft das allerdings jetzt vielleicht gar nicht so hart die großen Drehkreuze, also vor allem Frankfurt an erster Stelle, aber auch München oder Düsseldorf und dann nachfolgend Berlin, Stuttgart, die großen Flughäfen, sondern eher die kleineren Flughäfen, die Regionalflughäfen. Und da wird ja in der Tat dann ja auch noch ein anderer Kampf geführt, dass man also innerdeutsche Flüge obsolet machen will, wie auch immer. Da kann man ja noch drüber reden gegebenenfalls. Und damit das Geschäftsmodell auch dieser Flughäfen zum großen Teil abwickeln möchte und unter vorgehaltener Hand sagen eben viele grüne Politiker, ja, da machen wir doch jetzt aus der Not eine Tugend und machen einfach diese ganzen Regionalflughäfen einfach dicht und dann ist gut.
In der Tat kommen wir jetzt auf einen Punkt, der ja schon vor Corona virulent wurde. Da gab es diese Flugscham, also man sollte ja nicht fliegen und schon gar nicht aus, wie haben Sie es genannt, Reiselust, also ganz schlimm, ganz verpönt. Irgendein grüner französischer Bürgermeister oder sonstiger Funktionär hat ja sogar gesagt, also Fliegen darf kein Kindertraum mehr sein. Also da steckt ja sozusagen die ganze Metaphysik des sich in die Luft erhebens und so weiter, die sollte kaputt gemacht werden. Schauen wir uns das doch mal ganz genau an. Wie schlimm ist denn der Flugverkehr wirklich im Verhältnis zu anderen Verkehrskonzepten? Also wenn wir davon ausgehen, dass es wirklich um CO2 und dass die Schädlichkeit von CO2 bewiesen ist, weil sind wir ja weit davon entfernt, aber ich setze es jetzt einfach mal voraus. Wenn man den Flugverkehr dann vergleicht mit, sagen wir, dem Bahnverkehr, dann sind ja die meisten Rechnungen falsch, nicht? Weil beim Bahnverkehr die Trassen, allein der Beton, der da verbaut wird, der wird ja meistens nicht mitgezählt.
Ja, da haben wir natürlich eine sehr komplexe Gemengelage jetzt. Die müsste man ein bisschen aufdröseln. Also im Status quo hat der Luftverkehr natürlich nur einen sehr geringen Anteil an dem sogenannten Modal Split, nennen wir das im Fachjargon, also der Anteil der Transportleistung, der auf den Luftverkehr entfällt, ist sowohl national als auch natürlich im internationalen Vergleich nicht wirklich hoch. Jetzt kann man argumentieren, okay, der wächst sehr stark und dann gibt es noch die Diskussion, dass die Emissionen, die da stattfinden, weil sie in großer Höhe eben stattfinden, stärker klimawirksam sind. Also das sind alles Diskussionen, die an der Stelle geführt werden können, sicherlich in einer vernünftigen Art und Weise. Aber wenn Sie sich das Ganze anschauen, dann haben wir doch innerhalb Europas, ja sogar innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums die Situation, dass der Luftverkehr abgebildet wird durch das europäische Emissionshandelssystem, durch das EU-ETS, also das Emissionshandelssystem für Treibhausgase, für CO2. Und wenn ich da drin bin, ja, dann ist ja eigentlich dazu gar nichts mehr zu sagen, denn jede Tonne CO2, die jemand bei einem Flug emittiert oder die ein Flugzeug emittiert, gehen wir von der Person mal weg, die kann andernorts eben nicht mehr emittiert werden, weil dieses Emissionssystem einen Deckel hat, einen sogenannten Cap, ja. Und in dem Moment, wo der Luftverkehr CO2 emittiert, ja, dann emittiert er CO2, aber es kann irgendwo anders in diesem System eben nicht mehr stattfinden. Und der Luftverkehr ist eben der einzige Sektor, der als Verkehrssektor Teil dieses Emissionshandelssystems ist. Und von daher sind alle diese Vorwürfe, dass es so schlimm wäre und problematisch wäre, wenn wir jetzt auf Europa uns beziehen, völlig aus der Luft gegriffen. Ja. Was Sie angesprochen haben, ist ja die Frage der Verlagerung. Wenn man jetzt den Luftverkehr verlagern wollte auf den Schienenverkehr, dann ist das natürlich zunächst mal nur in einem gewissen Rahmen möglich. Ja, also einen Interkontinentalflug können Sie natürlich nicht auf die Schiene verlagern. Gut, Sie könnten von mir aus mit der Transsibirischen Eisenbahn irgendwann in die Ferne des Ostens fahren. Das mag ja auch lustvoll sein, um die Reiselust anstacheln, aber das ist jetzt für den Großteil der Destinationen nicht relevant. Also da geht es vor allen Dingen eben um nationale Verbindungen. Und wenn Sie sich jetzt den Zustand der Deutschen Bahn, der Eisenbahn anschauen, dann war die ja vor Corona, und da müssen wir ja ansetzen, wir können ja nicht sagen, okay, jetzt sind die Züge alle leer, weil die Leute eben nicht reisen oder nicht mit Maske im Zug sitzen wollen oder was auch immer dahinter steckt. Wenn wir im Zustand vor Corona ansetzen, dann haben wir ja eine entsprechend hohe Auslastung gehabt, die es aus meiner Einschätzung überhaupt gar nicht möglich sein lassen würde, die auf den wichtigen Rennstrecken in Deutschland stattfindenden Flugbewegungen hier abzudecken. Wir haben das auch mal.
Sie meinen, weil die Bahnen ohnehin schon so voll waren und genau, die Taktung genau. Der Züge so eng, da passt nichts mehr rein ins System.
Gut, jetzt würden mir die Leute von der Bahn entgegnen, ja, wir bauen ja aus, ja, wir kaufen ja neue Züge, ja, völlig richtig. Aber Ende des Tages ist das ja nicht nur ein Problem des rollenden Materials, wie man das so schön sagt, also der Fahrzeuge, sondern auch der Infrastruktur. Und da gibt es ja durchaus ernstzunehmende Berechnungen, die sagen, ja, wenn wir hier an der Stelle diese Infrastruktur massiv ausbauen müssen, dann ist das natürlich zunächst mal kontraproduktiv, weil wir da sehr hohe CO2-Emissionen haben. Beim Ausbau der Infrastruktur, während die Flughäfen ja einfach so da sind, ja. Also durch den Flughafen selber, der ist ja da, da entsteht ja kein zusätzliches CO2, sondern im Flugbetrieb, und das ist gedeckelt im Emissionshandelssystem. Also diese Rechnung ist an der Stelle schon aus dem Grunde problematisch. Und dann überlegen wir mal zusammen, wie lange dauert das denn, bis wir hier die Infrastruktur entsprechend ausgebaut haben? Ja, bis dahin ist also, soll Europa schon komplett CO2-frei sein. Ja,
kommen wir gleich zu den tollen Zielen, die da festgelegt werden. Aber ich meine, in Deutschland Dann haben wir natürlich viele, viele Millionen Bahnexperten, anders genannt auch Kunden, und ich gehöre dazu, und ohne Anspruch auf Repräsentativität hat jeder natürlich so seine eigenen Erfahrungen. Dazu gehört, dass wegen eines vorausfahrenden Zugs, wegen Personen im Gleis, wegen einer Signalstörung, wegen sonstiger technischer Defekte, man kennt ja die Ansagen alle, das System auf dem Zahnfleisch geht.
Das ist sicherlich richtig. Gut, jetzt muss ich zur Ehrenrettung sagen, im Luftverkehr ging man auch auf dem Zahnfleisch in den letzten Jahren. Also wenn Sie dort zum Beispiel von Berlin aus nach Friedrichshafen fliegen wollten, dann ist es mir vor 2 Jahren noch mehrfach passiert, dass ich also in Frankfurt hängen geblieben bin und da übernachten musste, weil ich meinen Anschlussflug nicht bekommen habe. Also die Störungen, jetzt auch um in dieser Form in der anekdotischen Evidenz zu argumentieren. In beiden Verkehrsbereichen haben wir natürlich in der Zeit vor Corona Belastungsthemen gehabt, ja, das ist völlig klar. Und an der Stelle muss man sich eben dann fragen, politisch, wie geht man damit um? Wie gestalte ich die weitere Entwicklung der Infrastruktur? Und Belastung haben wir ja nicht nur in der Luft gehabt und auf der Schiene, sondern auf der Straße, ja. Die Stauaktivität ist ja von Jahr zu Jahr gestiegen. Da gibt es ja immer Untersuchungen von verschiedenen Instituten, die das messen. Heute kann man das über Mobilfunkdaten natürlich sehr schön messen und bestimmen, weil die Leute eben dann, wenn sie im Stau stehen, eben sich nicht bewegen mit ihrem Mobilfunkgerät. Und diese Stauaktivitäten oder die Nichtaktivität eigentlich, also die Stauhäufigkeit ist ja massiv gestiegen, also die Zahl der Stunden, die kann ich das jetzt nicht aus dem Handgelenk sagen, wie viele Stunden ein Hamburger oder München im Stau steht, aber das ist ja durchaus sehr problematisch und auch auf den Autobahnen. Und da haben wir ja nicht nur den Personenverkehr, sondern wir haben den in den letzten Jahren und Jahrzehnten stark wachsenden Güterverkehr. Der ist ja vielleicht vom Wachstum her noch das größere Problem gewesen. Also wenn Sie da mal auf der Straße unterwegs sind, auf der Autobahn, dann wundern Sie sich über diese Riesenkolonnen von LKWs, die da unterwegs sind, und fragen sich, kann man das nicht besser machen?
Es gibt ja die Spezialität der Stauforschung, die gefällt mir besonders gut. Zurück zum Flugzeug. Sie kamen dann mit dem Emissionshandelssystem, das ich trotz Ihrer Erklärung nicht verstanden habe. Da hätte ich noch ein paar Fragen dazu. Aber bevor wir mit irgendwelchen Ablasshandel und anderen Austauschsystemen da hantieren, muss man ja feststellen, dass die Flugzeuge selber ja auch immer sauberer, das heißt der Ausstoß immer CO2-ärmer wird, also sie verbrauchen weniger und weniger Flugbenzin. Und wenn ich richtig informiert bin, ist es sogar eine Frage der Flugbahn, also des Gleitwinkels, dass man also das so ausnutzen kann, dass man noch mit noch viel weniger Kerosin auskommt.
Völlig klar, da können Sie verschiedene Dinge machen. Das geht also von der Frage, wie Sie starten oder landen, also von der Trajektorie über die Organisation des Luftraums. Da gibt es ja nach wie vor Ärgernis, wie der europäische Luftraum organisiert ist, dass der eben hier nicht einheitlich durchgreifend gestaltet wird und deswegen Umwegverkehre stattfinden. Völlig klar, die durchschnittliche Kraftstoff, der durchschnittliche Kerosinverbrauch eines Flugzeugs hat sich in den letzten Jahren massiv reduziert. Die Airlines investieren in das neueste Gerät, um hier an der Stelle ihre Flugzeuge eben energieeffizienter zu machen. Ich habe neulich gelesen, dass bei einem Interkontinentalflug der spezifische Energieverbrauch pro Kilometer kleiner ist, als wenn Sie zu Fuß gehen. Ja, gut, das war auf dem Kalenderblatt bei meinem Sohn, aber das schien mir gar nicht unplausibel, wenn man da mal genauer drüber nachdenkt. Also, das vielleicht mal beiseite. Da passiert viel. Auf der anderen Seite wird das aber durch das Wachstum natürlich zumindest teilweise überkompensiert. Ja, wir reden von einem sogenannten Rebound-Effekt. Das heißt, wenn ein solches Verkehrsmittel effizienter wird, energiesparender wird, günstiger wird, dann wollen natürlich mehr Leute es auch nutzen. Und jetzt müssen wir natürlich auch mal global denken. Wir dürfen ja nicht nur immer auf das Klimaproblem aus unserer kleinen, verniedlichenden, nationalen Brille drauf schauen. Ja, wir wollen die sauber Frauen, sauber Männer sein und CO2 darf bei uns nicht emittiert werden. Was passiert denn weltweit? Ja, da haben Sie Nationen, die sind auf einem Wachstums- und Entwicklungssprung. Und was wir wissen aus der Verkehrswissenschaft ist natürlich, dass mit steigendem Pro-Kopf-Einkommen die Leute einfach fliegen wollen. Ja, die wollen weg, die wollen andere Teile der Welt sehen. Und wenn Sie jetzt auf Asien schauen, ich sage es jetzt mal ganz neutral, dann ist das natürlich hier der Wachstumsmarkt für den Luftverkehr. Und ob wir hier in Deutschland dann sozusagen uns geißeln oder Ablass handeln oder was auch immer tun, spielt in diesem Kontext dann wahrscheinlich nur eine untergeordnete Rolle.
Weil die ja auch gar nicht mitmachen bei diesem lustigen Emissionshandel.
Gut, in China gibt es auch Emissionshandelssysteme, aber die sind natürlich noch in der Entwicklung begriffen.
Das führt mich aber auch ein bisschen zu dem Problem Auto. Da lag es anders. Also wenn wir jetzt über Abgasreduktionen bei Flugzeugen sprechen, dann sind das wirkliche technische Errungenschaften. Also Hut ab vor den Ingenieuren. Man hat da Lösungen gefunden und die funktionieren. Beim Auto war es ja ein bisschen anders. Da wurden politische Ziele gesetzt, die, so ist es jedenfalls als Narrativ bei mir angekommen, technisch nicht umsetzbar waren. Jeder Ingenieur hat gesagt, so geht's nicht. Aber die Bosse der Automobilfabriken waren schon so heiß, der Politik da entgegenzukommen, dass sie immer gesagt haben, ja, machen wir. Und das ging dann nur um den Preis der Lüge.
Ich würde jetzt sagen, dem Ingenieur ist nichts zu schwer, aber an der Stelle wird es ihm vielleicht trotzdem zu schwer. Was Sie meinen, sind ja vermutlich die sogenannten Flottengrenzwerte oder Flottenstandards. Ja, an der Stelle muss man mal genauer hinschauen. In der Tat haben wir in den letzten Jahren auch bei den PKWs und natürlich auch bei den LKWs eine Kurve, dass die spezifischen Verbräuche durchaus abnehmen. Und die hätten auch noch stärker abnehmen können, wenn wir nicht gleichzeitig einen Trend hätten, eben zu größeren, schwereren und ja besser ausgestatteten Fahrzeugen, wo die technischen Einsparmöglichkeiten eben zunehmend eben durch zusätzliches Gewicht, durch zusätzliche Devices und durch entsprechende hochgezüchtete Motoren dann überkompensiert werden. Also das ist der eine Punkt. Der andere ist jetzt, man setzt Grenzen. Also man will Klimapolitik, Emissionsvermeidung dadurch machen, dass man sogenannte Flottengrenzwerte setzt. Das muss ich kurz erklären. Also im Durchschnitt der Flotte, die ein Pkw-Hersteller hier in Verkehr bringt, darf ein bestimmter Wert nicht überschritten werden. Das sind momentan eben für 2021 95 Gramm CO2 je Kilometer. Und bis zum Jahr 2030, das ist die aktuelle Lage, soll also dieser Wert um 37,5% absinken. Aber es ist absehbar, ja, mit den verschärften Klimazielen auf EU-Ebene, dass es eben noch weiter nach unten gedrückt wird. So, und wenn Sie jetzt sich das anschauen, das Geschehen, dann können Sie natürlich hier und da an den Motoren noch Verbesserungen vornehmen. Aber das werden Sie so nie erreichen. Da reden Sie dann über Verbräuche von im Durchschnitt der Flotte, sagen wir mal, handsome, um die 2 Liter, ja, 2 bis 2,5 Liter Verbräuche. Und ja, was ist die Konsequenz? Sie müssen eben ausreichend Elektrofahrzeuge in den Markt hineinbringen in ihrer Flotte. Die werden ja mit 0 angerechnet und momentan sogar noch doppelt, ja, und dreifach mit Supercredits, ja. Also die sogenannten Supercredits, das heißt, Sie bekommen ein Elektrofahrzeug mehrfach angerechnet mit Emissionen von 0. So, und dann erreichen Sie möglicherweise oder hoffentlich diese Ziele. Und ja, ökonomisch ist das nichts anderes als eine Elektroautoquote durch die Hintertür. Ja, die Kommission, die EU-Kommission kann nicht vorgeben, dass also in Zukunft eine bestimmte Quote von Elektroautos gebaut werden soll oder in den Markt gebracht werden soll. Aber sie kann natürlich über diesen Flottengrenzwert das so steuern, dass faktisch die Hersteller gezwungen sind, das zu tun. Ja, und was tun die Hersteller? Gibt es einen speziellen Hersteller, der ja auch, sagen wir mal, eigentlich so eine Art Staatsunternehmen ist mit einem hohen Anteil oder einer hohen Bestimmung durch ein einzelnes Bundesland und einer starken Gewerkschaftsmacht und der also überhaupt VW, in der Vergangenheit dadurch aufgefallen ist, dass er ja auch schon mal Dinge gemacht hat, die vielleicht ein bisschen an Recht und Gesetz vorbeigegangen sind. Und da man sich da in dieser Affäre dann völlig in die Ecke manövriert hat, ist meine Analyse, ist man jetzt eben bereit, alles zu akzeptieren und diesen Weg einfach zu gehen.
Und der Herr Dies ist Feuer und Flamme und wird Vorreiter einer elektrischen Zukunft sein. Jetzt ist ja der Name Null-Emissionsfahrzeuge ja in sich schon eine Täuschung, weil da wird ja vieles gar nicht eingerechnet, was da auch umweltschädlich ist, ne? Von den Batterieproduzenten bis sonst wohin.
Die wollte ich jetzt nicht auch noch schlagen. Also, jetzt haben wir so ein Elektrofahrzeug. Jetzt werde ich wahrscheinlich kritische Mails bekommen, aber rein ökonomisch ist das ja eine Sinnestäuschung. Ja, jedes zusätzliche elektrisch betriebene Fahrzeug in Deutschland ist ein Verbraucher im Netz. Ja, sie schalten einen zusätzlichen Verbraucher ins Netz. Wir haben momentan einen Anteil der sogenannten erneuerbaren Energien um die 50%. Aber die sind ja im System drin, das heißt, die sind im Netz drin. Wenn ich jetzt einen zusätzlichen Verbraucher einschaltet, dann muss irgendein Kraftwerk seine Leistung erhöhen. Das kann ein Atomkraftwerk sein, da ist es sehr unwahrscheinlich, weil die mit einer konstanten Last
Kohle.
Gas, Braunkohle, Steinkohle oder halt eben, wir importieren hier in Süddeutschland den guten schweizerischen Atomstrom oder französischen Atomstrom in unser Netz hinein. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, das Grenzkraftwerk ist zum Beispiel, was eben diesen Strom für die Ladung des Akkus der Batterie bereitstellt, ist ein Gaskraftwerk, dann reden wir über 400 Gramm je Kilowattstunde CO2-Emissionen. Ja? Also das ist relativ viel und damit ist es disqualifiziert. Ja, das ist kein Null-Emissionsfahrzeug und da muss ich wieder den Link zum Emissionshandel ziehen. Solange der Cap des Emissionshandels nicht ausgeschöpft ist, ist das so. Ja, das ist notgedrungen so, dann kann also weiterhin fossiler Strom produziert werden und muss produziert werden und damit fährt das Fahrzeug mit letztendlich das an der Grenze. Diese Grenzbetrachtung müssen Sie machen. Wenn Sie mit dem Durchschnittsstrom rechnen, dann rechnen Sie falsch. Ja, dann rechnen Sie das Ganze schön. Wenn Sie zusätzliche Elektrofahrzeuge auf den Markt bringen und die laden, dann ist das immer der Marginalstrom. Ja, und die Batterie, das haben Sie angesprochen, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Da gibt es ja verschiedene Studien, die auch mit der Durchschnittsstrombetrachtung dann teilweise gerechnet haben und ja auf lustige Werte kommen. VW hat selber ja mal für Vergleich eines Golf Diesel und eines Golf elektrifizierten Fahrzeuges ausgerechnet, dass sozusagen da der Break-Even-Punkt, also ab wann das ganze CO2 einspart, irgendwo jenseits von 100.000 Kilometern liegt. Und wenn Sie jetzt sagen, nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, wir müssen ganz schnell CO2 einsparen, ist ja eigentlich der falsche Ausdruck. Ja, wir sparen ja nichts ein, sondern wir emittieren weniger. Wir müssen die Emissionen reduzieren, weil wir nur ein kleines Budget haben. Ja, was machen wir dann? Wir produzieren Batterien irgendwo in China oder vielleicht auch in Deutschland demnächst, pusten CO2 für die Batterieproduktion in die Luft und haben eigentlich einen völlig kontraproduktiven Ansatz, ja.
Nochmal ganz kurz zurück zu den Flotten. Da steckt ja im Grunde die Idee dahinter des Ausgleichens. Also die Benzinmotoren, die werden die Grenzwerte nicht erreichen. Deswegen mischen wir noch ein paar Elektromotoren mit angeblich Null Emissionen in die Statistik hinein. Dann passt's mit den paar 90 oder wie viel Sie jetzt gesagt hatten, Gramm CO2. Und es gibt eine berühmte Firma von Elektroautos, Tesla, deren Geschäftsmodell, ich habe eine Weile gebraucht, um das zu kapieren, besteht eigentlich darin, gar nicht Teslas zu verkaufen. Also die leben nicht vom Verkauf der Teslas, sondern die leben vom Verkauf der Emissionsrechte, die sie dadurch anderen Autofabriken zugänglich machen. Ist das richtig so?
Das ist in der Tat richtig so, was Sie sagen. Tesla hat noch nie in seiner Existenz, wenn ich das jetzt richtig beobachte, operativ aus der Produktion der Fahrzeuge einen Gewinn generiert. Alle Gewinne, die hier an der Stelle generiert wurden, beruhten auf anderen Effekten und zwar maßgeblich auf diesen Emissionsrechten, die man ja poolen kann. Ja, das ist die Möglichkeit, die es da gibt, dass man also sich zusammenschließen kann mit anderen Herstellern und dann über diese Hersteller hinweg einen Pool bildet und da ja Tesla mit seinen Elektrofahrzeugen immer null ist sozusagen, ja, oder in Europa sogar mit Supercredits angerechnet wird, ist das ein Big Business, ja. Und dann hat ja Tesla auch nur mit Bitcoins spekuliert zuletzt und hat daraus auch ja. Gewinne gezogen. Das will er jetzt nicht mehr haben, ja, weil das er hat gehört, dass das irgendwie zu energieintensiv ist und zu schmutzig ist. Aber ich meine, das sind an der Stelle natürlich Geschäftspraktiken, wo man sagen muss, er ist ein genialer Marketingmanager und wer dann Tesla fährt, der ist an der Spitze der Bewegung in jeglicher Hinsicht.
Das alles sind also die Auswirkungen in wirtschaftlicher und in technischer Hinsicht von einer Wolke aus Ideologie, die über all dem liegt. Und jetzt müssen wir mal über zum Beispiel das Wahlprogramm der Grünen sprechen oder über die Papiere, die ein Wuppertaler Institut für Klima, Umwelt und Energie herausgibt. Ich habe da was gelesen, dass wir überhaupt 20% weniger mobil sein sollen. Schon mal das als Grundvoraussetzung, ja?
Was Sie ansprechen, ist eine Studie gewesen, die an diesem legendären Wuppertal-Institut, was ja sozusagen ein Hort der sozialistischen Ökodiktatur seit Jahrzehnten ist, für Fridays for Future gemacht hat, finanziert durch die GLS-Bank, glaube ich. Ja, die GLS-Bank ist ja auch ein nettes Institut, was dann sozusagen hier ihren gesellschaftlichen Auftrag darin sieht, solche Dinge mitzufinanzieren. Ja, und in dieser Studie wird, wenn ich es jetzt richtig erinnere, durchgerechnet, wie man bis 2035 schon klimaneutral werden kann. Und Sie können sich vorstellen, das geht natürlich nur mit dem Dampfhammer. Also da müssten sofort alle Verkäufe von fossilen Fahrzeugen eingestellt werden und es müsste alles elektrifiziert werden. Und wir müssen natürlich unsere Mobilität massiv einschränken. Das Ganze ist aber ja gar nicht so weit hergezogen. Wenn man sich anschaut, was schon in dem bisherigen Klimaschutzgesetz steht, was ja jetzt nochmal verschärft wird, was momentan ja noch im Gesetzgebungsverfahren ist. Das Kabinett hat ja innerhalb einer Woche eine Novelle beschlossen. In diesem Klimaschutzgesetz steht sozusagen drin, spezifisch für jedes Jahr, wie viel Millionen Tonnen CO2 die einzelnen Sektoren emittieren dürfen. Und der Verkehr hat ja dieses Jahr nur Glück gehabt, weil durch Corona eben das alles runtergefahren war und man dann die Grenze nicht gerissen hat. Aber wenn wir da wieder in den normalen Move kommen, dann werden wir sehr schnell sehen, dass wir diese Grenze, die in dem Gesetz drinsteht, reißen werden. Ja, und dann gibt es ein Verfahren. Dann gibt es eine Kommission, die sich das anschaut und Vorschläge macht. Und dann muss von dem entsprechenden verantwortlichen Minister im Kabinett, müssen dann Vorschläge gemacht werden, was man denn tun kann, damit der Sektor, für den er verantwortlich ist, hier die Grenze nicht reißt. Gut, dann wird Scheuer nicht mehr verantwortlich sein, aber dann wird es irgendein anderer sein. Vielleicht ist es ja ein grüner Verkehrsminister oder eine grüne Verkehrsministerin. Ja, also von Hofreiter über Özdemir bis zu Frau Baerbock ist ja da alles drin. Ja, und was kann man denn da tun? Was kann man denn kurzfristig tun, wenn diese Grenze gerissen wird? Man muss die Mobilität irgendwie einschränken, ja, mit einer Steuererhöhung oder mit Flottengrenzwerten oder mit was auch immer, kommen Sie ja da nicht weiter, wenn Sie gezwungen sind, durch dieses Gesetz CO2-Emissionen im Verkehrssektor zu reduzieren, bleiben am Ende nur drakonische Maßnahmen.
Vor allem im Individualverkehrssektor, wo man uns ja sowieso schon die Daumenschrauben anzieht mit Parkgebühren, mit City-Maut, mit Tempo 30 in Städten. Auf der Autobahn soll ja auch noch eine Geschwindigkeitsbegrenzung kommen. Bringt die eigentlich was?
Ja, das ist eine stark umschrittene Geschichte mit dem Tempolimit auf den Autobahnen. Wenn Sie das simulieren in der Theorie, dann gibt es da natürlich Effekte, die sich aber im niedrigen einstelligen Prozentbereich bewegen. Und an der Stelle ist das natürlich eine Scheindiskussion, weil wir sollten ja dort CO2-Emissionen vermeiden, wo das möglichst einfach und mit möglichst geringen gesellschaftlichen Kosten möglich ist. Das hier ist ja hier an der Stelle nur ein Argument, um endlich den Deutschen das abzugewöhnen, was es, glaube ich, nur noch in Afghanistan und in irgendeinem anderen seltsamen Land dieser Welt gibt, eben kein Tempolimit. Ja, also das Tempolimit ist ja an der Stelle, also für mich ist das eine Symbolpolitik, da geht es ja einfach nur darum zu sagen, okay, also hier wird endlich mal die Grenze eingezogen.
Die Produktion von Verbrennungsmotoren ist schon zu einem großen Teil ins Ausland abgewandert. So ähnlich wie unsere Kernkrafttechnik auch Deutschland verlassen hat und viele andere Sektoren. Als Wirtschaftswissenschaftler, was würden Sie sagen, was ist noch drin?
An der Stelle muss man natürlich sich anschauen, wie die Planungen in den entsprechenden Häusern der Automobilindustrie sind. Und das ist ja nicht nur Pkw-Produktion, sondern auch Lkw-Produktion. Ja, im Bereich der Pkw-Produktion ist es, wenn ich das richtig einschätzen kann, so, dass Motorenproduktion in der Tat systematisch ins Ausland verlagert wird, eben in die Zielmärkte, wo noch diese Fahrzeuge nachgefragt werden. Und dass auch keine Neuentwicklungen hier mehr gestartet werden. Natürlich werden die bestehenden Motorengenerationen noch weiter verbessert und Verbrauchseigenschaften optimiert, aber am Ende des Tages ist der Zug abgefahren. Und wenn Sie jetzt die Produktion sich anschauen, dann ist das natürlich ein sehr komplexes Thema. Motorenproduktion und auch die Fahrzeuge, die einen Verbrennungsmotor haben, sind natürlich technisch komplexer im Bau auch als Elektrofahrzeuge. Ja, sie brauchen kein Getriebe am Ende des Tages hier. Da gibt es ja verschiedene Modellrechnungen an der Stelle. Vor Jahr und Tag gab es mal eine Modellrechnung des IFO-Instituts, glaube ich, die gesagt haben, ja, da gehen also mehrere hunderttausend Arbeitsplätze verloren, weil einfach an der Stelle hier diese ganzen hohen Personalaufwände in der Montage, in der Fertigung geringer werden. Jetzt jüngst haben die nochmal nachgelegt mit einer Studie. Da waren die Zahlen etwas niedriger, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, bis zum Jahr 2030 war da auch die Rede von bis zu 175.000 Arbeitsplätzen. Und wir haben in der Industrie insgesamt noch gut 800.000 Arbeitsplätze heute. Jetzt muss man aber sehen, das sind natürlich Arbeitsplätze, die eine extrem hohe Pro-Kopf-Wertschöpfung generieren. Also das ist noch wirklich das Herzstück der Industrie, wo sie sagen, jeder Arbeitnehmer ist wirklich hier gut bezahlt mit einem relativ hohen Lohn. Teilweise hat man sich ja gewundert in der Vergangenheit über die Prämien allein, die da gezahlt wurden. Ja, da bekamen die bei Porsche, VW, Daimler mal so 5.000, 6.000 Euro einfach so als Prämie jedes Jahr noch on top für, weil das Unternehmen eben gut lief, ja. Und das ist natürlich dann irgendwann Schnee von gestern. Die Batterieproduktion, die man in Deutschland dann aufziehen will, die ist natürlich sehr anlagenintensiv. Da brauchen sie Spezialisten, Techniker, Ingenieure, die diese Prozesse steuern, die Fabriken planen und im Schuss halten. Aber sie haben deutlich weniger Wertschöpfung. Und da rächt sich natürlich jetzt auch ein bisschen, dass die Autohersteller, die sogenannten OEMs, ihren Wertschöpfungsanteil am Gesamtprodukt in der Vergangenheit deutlich runtergefahren haben und viel zu den Zulieferern verlagert haben. Und eigentlich sind die Zulieferer jetzt diejenigen, die am stärksten bluten müssen. Ja, viele Dinge braucht man eigentlich nicht mehr. Also Mahle, zum Beispiel Kolben, braucht man nicht mehr. Ja, hier Friedrichshafen, ZF, Friedrichshafen eben mit den Getrieben. Die haben also natürlich momentan noch einen super Lauf, weil sie sehr schnell eingestiegen sind auf die Getriebe für diese Hybridfahrzeuge, die ja dann auch nochmal so eine spezielle Story sind. Aber on the long run, ja, also wenn sie nur noch Elektrofahrzeuge hätten, dann brauchen wir das in der Form nicht mehr. Ja. Schluss aus.
Nochmal zurück zum Fliegen. Wir haben damit angefangen und vielleicht mit einem spezielleren Fokus noch auf Lufthansa. Als Marktliberale blutet uns natürlich das Herz, wenn es immer um diese Diskussion Staatsintervention geht und auch um die Repräsentationsansprüche, die die Staaten natürlich immer noch mit ihren Airlines verbinden. Wie stehen Sie dazu?
Die Lufthansa als Staatshansa, ja, das ist in der Tat natürlich ein Sündenfall der Politik gewesen, dass man hier in der Form sich eingekauft hat, dass man hier maßgeblich über Aktienbeteiligung, stille Beteiligung und natürlich dann auch Mitwirkung in den institutionellen Gremien hier die Einfluss auf die Lufthansa nimmt. Dass das nicht gut geht, das sieht man ja bei der Commerzbank, die ja seit Jahr und Tag da rumkrebst mit ihrem Bundesanteil und an der Stelle immer noch weit entfernt, glaube ich, von den Einstandskursen, die seinerzeit bei der Bankenrettung hier vom Bund gezahlt wurden, entfernt sind. Ja, an der Stelle schaffen wir natürlich hier dann auch so eine Art Biotop. Ich glaube, das Lufthansa-Management, das versucht sich ja dem Ganzen zu entwinden. Man will jetzt eine Kapitalerhöhung machen. Der private Investor, der möglicherweise hier auch ein Garantieschild gewesen wäre gegen den Staatseinfluss, der ist ja leider verstorben, der Herr Thiele. Und seine Erben haben also, ja, das Erste, was sie getan haben, war, einen Teil ihrer Beteiligung zu verkloppen, also am Markt zu platzieren. Und das ist natürlich jetzt wieder so ein Ding, wo man sagt, ja, an der Stelle wird der Wettbewerb extrem verzerrt. Die EU-Kommission, und da muss man ihr zugutehalten, da hat sie dann wirklich ein waches Auge drauf und einen guten Blick, hat das ja auch schon kritisiert und hat versucht, Auflagen zu machen. Ja, wir reden da nur noch von der deutschen Lufthansa und vergessen, dass wir eigentlich mehr Wettbewerb auch im Luftverkehr brauchen würden. Und ja, Ryanair, da kann man natürlich zu stehen, wie man will, hat ja auch gegen all diese Staatsinterventionen hier auch überall Klagen angestrengt. Man wird sehen, was dabei rauskommt. Also ich sehe das sehr kritisch. An der Stelle ist diese Staatsbeteiligung aus meiner Sicht nicht alternativlos gewesen. Dann hätte man auch einen anderen Weg gehen können, der vielleicht für den deutschen Luftverkehrsmarkt und den europäischen Luftverkehrsmarkt an der Stelle hier besser gewesen wäre, insbesondere aus wettbewerbspolitischer Perspektive.
Aber es drohte schon die Gefahr, dass die Lufthansa sozusagen schlachtreif wird und die, wie heißen die so schön, die Bogus, die Bosporus und Golf Airlines, also vor allem die reichen Emirati, dann da zuschlagen.
Die sind ja auch momentan angeschlagen. Also das ist ja, was Sie jetzt sagen, das ist ja der reinste Lufthansa-Jargon, ja. Also die Propaganda der Lufthansa, die hat ja immer vor diesen Bogos gewarnt. Also die werden da subventioniert und die arbeiten mit unlauteren Wettbewerbsbedingungen. Dabei hat die Lufthansa am Ende des Tages natürlich immer versucht, die vom deutschen Markt fernzuhalten, ja. Da gab es Diskussionen über Landerechte, die man nicht gewährt hat für diese Airlines in Deutschland. Ganz klar aus dem Punkt heraus, dass man die Lufthansa schützen wollte. Also in der Luftverkehrsabteilung des BMVI war das über Jahre hinweg eigentlich so, dass die Lufthansa eigentlich immer noch so die deutsche Lufthansa, die Staatshansa gewesen ist. Dann hat man hat immer in Kategorien gedacht, was gut ist für die Lufthansa, ist auch gut fürs Land, ja.
Und ist da nicht auch was dran? Also ich meine, die Idee, dass ein Staat wenigstens eine Airline haben sollte, die in diesem Staat beheimatet ist, aus diesem Staat heraus finanziert wird, liegt mir gefühlsmäßig jedenfalls nicht ganz fern. Trotz des sonst marktliberalen Denkens.
Gefühlsmäßig ist vielleicht der falsche Ansatz an der Stelle. Ich würde sagen, so etwas Internationales wie das Fliegen und so etwas in die Ferne und weitschweifendes, ja, da ist doch der Gedanke dieses nationalen Champions eigentlich der abstruseste, den man sich vorstellen kann. Und dann soll man lieber gucken, wie man mit der Deutschen Bahn, das ist ja nach wie vor ein 100% Unternehmen in Bundeshand, in nationaler Hand, in Staatshand, wie man mit diesem Laden vielleicht weiterkommt und sich nicht nur eine Lufthansa oder eine Airline ans Bein binden.
Aber wenn man sich vorstellt, dass die Lufthansa ganz in chinesischer Hand wäre, ist auch komisch, oder?
Okay, da haben wir natürlich jetzt nochmal einen Punkt, den Sie machen. In der Tat ist das natürlich dann eine Frage, die man nicht mehr mit ökonomischen Kriterien messen kann. Ich glaube, da muss man auch als Marktliberaler oder als marktliberal ist ja dann schon wieder anrüchig, ja, da ist man dann fast schon wieder im Bereich der Neoliberalen oder was auch immer als Kategorien da angeführt wird. Also wenn man sagt, man denkt marktwirtschaftlich, da muss man an der Stelle natürlich immer auch strategisch, politisch denken. Also China ist ja kein liberales Wirtschaftssystem. China ist ja ein staatsgesteuertes, ferngesteuertes, das sozialistisch durchgefärbtes Wirtschaftssystem, wo sie an der Stelle sagen müssen, okay, das ist dann jenseits von Markt und Wettbewerb, dass man sich da wehren muss. Da würde ich Ihnen zustimmen, ja. Da wäre ich dann auch vorsichtig, ja.
Wobei die grünen Lenkungsträume natürlich an das chinesische Modell nahtlos anschließen könnten.
Jetzt machen Sie eine ganz große Wolte. Grüne Lenkungsträume, ja, die grünen Lenkungsträume, wenn man sich das grüne Parteiprogramm anschaut jetzt, was den Verkehr angeht, dann ist natürlich völlig klar, in welche Richtung das gehen soll. Und die ganze Diskussion um elektrisches Fahren, um Batteriefahrzeuge und Elektrifizierung ist natürlich sozusagen nur ein Vorgeplänkel. Meine Überzeugung ist, dass es natürlich am Ende vor allen Dingen um die individuelle Mobilität geht. Die passt natürlich nicht ins Konzept. Die kollektiven Verkehrsmittel sollen gestärkt werden und die individuelle Mobilität wird eher kritisch gesehen an der Stelle. Und ja, wer sagt uns denn, dass, wenn wir jetzt alle mit batterieelektrischen Fahrzeugen durch die Gegend fahren, der nächste Schritt ist eben, dass man sagt, naja, die Batterieproduktion, die ist ja so schädlich und die verursacht so viele Probleme und Umweltlasten, das müssen wir jetzt ganz deutlich einschränken. Also die Batteriekapazitäten müssen runtergefahren werden. Und ja, die ganze Frage ist ja dann auch, wo kommt der Strom her? Da könnte man auch noch eine ganze Sendung zu machen. Ja, ist das überhaupt ein tragfähiges Konzept? Was angeblich ist es ja durchgerechnet, Kollegin Kempfert und Frau Baerbock sagen immer, das hat die Wissenschaft alles durchgerechnet. Da würde ich also mal ein großes Fragezeichen dran machen, ob das durchgerechnet ist. Also da steht im Endeffekt natürlich eine Grundbefindlichkeit dahinter, dass individuelle Mobilität erstmal etwas Gefährliches sein kann. Ja, die Leute sind dann vielleicht so mobil, dass sie auch abhauen können. Und sie sollen ja nicht abhauen, wenn sie an die Steuervorschriften, die da geplant sind, denken, dass sie also sozusagen weltweit dann auch erfasst werden, auch wenn sie aus Deutschland weg sind und ihr Einkommen in Deutschland besteuert werden sollte, dann ist das ja fast so eine Art Fluchtsteuer und die Flucht soll halt eben auch unmöglich gemacht werden.
Also ich nehme Sie beim Wort, die Indubio-Ausgabe über den Strom, die machen wir noch. Und ich würde sagen, jetzt setzen wir zur Landung an. Wir haben doch eine schöne Bewegung gemacht und sind vom Fleck gekommen. Und die Rundreise über Verkehr und Bewegung hat mir jedenfalls einige Argumente mitgebracht. Vielen Dank, Professor Alexander Eisenkopf.
Herzlichen Dank, Herr Müller-Ulrich, für Ihr